SRF 1. SRF 1.
Willkommen zum Treffpunkt hier auf SRF 1. Und da gehen wir heute hart an die Grenze. Es geht um ein grosses Schweizer Forschungsprojekt, das im Oktober jetzt Nepal auf 7000 Meter Höhe über die Bühne geht. Eine Schweizer Forschungsexpedition, wo freiwillige Bergsteigerinnen und Bergsteiger während dem beschwerlichen Aufstieg laufend medizinisch untersucht werden. 80 Leute sind unterwegs, eine riesen Logistik. Seit dem Juli schon sind Dutzende von Maulesseln am Material ins Basislager aufgeschleppt. Und schon das Basislager ist auf 5000 Meter oben, also schon auf Kopfwehhöhe für uns Menschen. Was ist das Ziel von dieser Expedition und warum zahlen Freiwillige 10'000 Franken für bei dieser Tortur am Berg dabei zu sein, am Himlung Himal? Das klären wir im Verlauf von diesem Treffpunkt hier auf SRF 1. Am Mikrofon Stefan Kohler. Grüße euch miteinander. Ich würde sagen, zuerst nochmal tief durchschnaufen.
Sur les toits, c'est la musica, le son de ta voix, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. C'est aussi le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi. Viens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. La musica, la la.
Himlung Himal, das ist kein Fluchwort, sondern der Name von einem 7126 Meter hohen Gipfel in Nepal im Himalaya-Massiv Himlung Himal. Und der Himlung Himal, das ist eben das Ziel einer grossen, ambitionierten Forschungsexpedition. 80 Leute aus der Schweiz sind unterwegs mit einem wahnsinnigen Arsenal an technischen Hilfsmitteln für all die medizinischen Untersuchungen zu machen. Dabei sind auch die beiden Gäste, die wir jetzt hier im Studio haben heute Morgen. Einerseits ein Arzt, nämlich der Expeditionsleiter selber, der Urs Hefti, und eine Probandin, also eine freiwillige Testperson, Bergsteigerin, Brigitte Vogel, beide heute Morgen im Studio. Guten Morgen euch beiden.
Guten Morgen.
Urs Hefti, ihr seid der Chef von dieser Riesenexpedition, Expeditionsleiter. Ich habe gesagt, ein Haufen Technik, ein Haufen Personal und dergleichen auch sehr viel Ungewisses und Risiken. Warum macht ihr mit bei so einer heiklen Mission?
Ja, die Herausforderung von der Organisation am Berg ist riesig und das ist sicher etwas, was man im Alltag nicht mehr so genau gleich findet. Und darum ist das, glaube ich, eben Herausforderung genug, das können am Berg auszuprobieren, ob es funktioniert, das, was wir vorher haben. Sprich, ein Labor auf 7000 Meter Höhe zu bringen in Nepal, das ist nicht mehr so, die Herausforderung hat man nicht mehr so häufig im Alltag.
Also eine Art Kick, wo der eben im Alltag, ob schon dir operiert, ob du schon am Inselspital arbeitet als Arzt, hat er nicht mehr im Alltag.
Mal natürlich schon, also ich arbeite nicht im Inselspital, aber das ist kein Problem. Also die Herausforderung ist natürlich ein bisschen andere. Mir ist einfach in unserem normalen Alltag sehr viel mit normalen Problemen beschäftigt. An einem Berg wie im Himmel und Himmel ist das Wetter, sind die Leute, sind unvorhergesehene Sachen, die einem im Weg stehen, wo man einfach sich auch nicht trotz bester Vorbereitung auf jedes Detail wirklich kann vorbereiten.
Jetzt, der Kick, der ist aber auch verbunden mit einem Risiko. Von was hat er am meisten Angst?
Ja, vor einem Unfall, vor einer schweren Krankheit, das kann man wirklich nicht planen. Das ist eigentlich das, wo man natürlich immer Respekt hat, wenn man in die Berge geht. Ich glaube, das Restrisiko bleibt leider. Mit dem muss man können leben, mit dem muss man können umgehen. Wenn man das nicht akzeptiert, dann darf man nicht gehen.
Eine, die mitgeht als freiwillige Alpinistin, 42 war es, glaube ich, im Ganzen, ist Brigitte Vogel. Sie kommt aus dem Glarnerland ursprünglich, jetzt zu Lenzburg daheim. Sie ist Leiterin von einer Gartenbauschule und eben Hobbybergsteigerin. Frau Vogel, wie alle anderen, zahlt ihr 10'000 Franken für die Tortur am Berg. Nicht nur ein strenges Bergsteigen, sondern, ich habe es gesagt, auch Haufen Untersuchungen, Belastungstests und so weiter. Sicher viel Kopfweh auf dieser Höhe. Warum macht ihr damit?
Faszination am Berg, die war schon immer vorhanden gewesen, auch mit der Herkunft aus dem Glarnerland. Und dass ich jetzt ein Puzzlestein sein bei dieser Forschungsexpedition, habe ich natürlich eine riesen Freude. Und für mich ist es einerseits eine körperliche Herausforderung und auch sehr interessant, um die ganze Logistik mitzuverfolgen. Wir als Probanden kommen ja nur am Rand eigentlich mit über, was es alles braucht. Und das ist sehr interessant, um das mitzuverfolgen.
Oder ich komme doch nicht vor wie ein Versuchskaninchen, weil das ständig auch im Körper herumgeforscht wird.
Ich stelle mir vor, dass das auf der Tour noch eine Abwechslung war, weil man hat relativ viel Zeit, die man zum Teil in den Lager verbringt. Und das ist eine willkommene Abwechslung.
Mhm. Wie ist es mit dem Bergsteigen? Ist das ein schwieriger Berg, Urs-Hefti? Oder ist jetzt ein 7000er, ein bisschen mehr als 7000, gehört nicht zu den ganz grossen, aber das Bergsteigen ist wahrscheinlich auch ein Teil, oder, wo man nicht darf vernachlässigen.
Also die grösste Schwierigkeit am Berg selber ist einfach die Höhe, über 7000 Meter. Das sind viele sich auch noch nicht gewöhnt natürlich oder haben keine Erfahrung. Aber technisch ist er natürlich auf einem niedrigen Niveau, sage ich mal. Obwohl, das klingt dann immer ein bisschen despektierlich, aber man muss auch noch zuerst durchlaufen. Aber wir haben jetzt nicht irgendwelche Steilwände drin, wo man da muss im 8. Grad hochklettern, weil dann könnten auch wir Forscher wahrscheinlich nicht hoch.
Genau, also wir wünschen auf jeden Fall alles Gute schon jetzt mal und wenn euch von euch beiden später in der Sendung auch noch erfahren, was ihr bis jetzt schon alles hätte müssen machen, weil die Vorbereitungen, die laufen schon ein Zeitchen für die Riesen-Expedition. Frage, was will die Expedition eigentlich? Was will man herausfinden und was helfen die Experimente uns Normalspaziergänger im Mittelland? Das ist die Frage dann vom nächsten Gesprächsblock in ein paar Minuten hier im Treffpunkt.
Up on the stage, but nobody wanted to hear. And every word she sang was sweet music to my ears. Ellie's, Ellie's, I believe every word you say. Ellie's, Ellie's, I believe every word you say. It don't I sat there at the bar, she sang the blues all night. Singing straight from the heart, living every line. I wanna tell you, girl, you touched this heart of mine. Ellie's, Ellie's, I believe every word you say. Ellie's, Ellie's, I believe every word.
they turn the lights down low. While the band packed up, she was standing there ready to go. I walked up and said, hey, I just want to let you know. Ellie's, Ellie, I believe every word you say. Ellie's, Ellie's, I believe every word you say. It don't matter if the world don't listen, don't you pay no heed. Ellie's, Ellie's, come and sing your song to me. Ellie's, Ellie's, come and sing your song to me.
SRF 1 am Dienstag Vormittag der Treffpunkt. Heute über eine riesige Expedition, eine Forschungsexpedition, die da nächste Woche im Himalaya-Massiv ans Werk geht, am Himlung Himal in Nepal. 80 Leute sind unterwegs Richtung Gipfel, ein Haufen Forscher, Ärzte und freiwillige Probandinnen und Probanden, die dann laufend untersucht werden. Der Expeditionsleiter und Gebirgsarzt Urs Hefti ist Gast heute Morgen bei uns im Studio. Urs Hefti, der Aufwand für die Untersuchungen auf 7000 Meter über Meer ist riesig. Die nehmen da wahnsinnig viel Material mit, viele Maschinen. Was wollt ihr eigentlich während diesen Tagen, die ihr da unterwegs seid, während dieser Woche, was wollt ihr genau herausfinden?
Ja, wir haben verschiedene Projekte. Einerseits wollen wir das Hirn weiter untersuchen, die Lunge, auch das Herz und verschiedene Parameter vom Blut. Zum Teil sind es Forschungsarbeiten, die weitergeführt sind von alten Forschungsarbeiten. Zum Teil haben wir neue Ideen. Und der dritte Aspekt ist, wir können gewisse Untersuchungen überhaupt erst mal machen, weil die Geräte so klein geworden sind, dass man es transportieren kann.
Also es geht darum, wie der Körper einfach reagiert in der Höhe oder wie unterschiedliche Leute unterschiedlich reagieren.
Genau, es geht eigentlich nicht nur zwingend. Die Höhe hat einen Einfluss und das ist, man hat einfach weniger Sauerstoff zur Verfügung, der Körper. Das gibt ganz spezielle Abläufe nachher im Körper, die abgehen. Wir sehen das zum Beispiel bei kritisch kranken Leuten und dort möchten wir gewisse Parallelen schaffen. Unser Vorteil ist, wir haben eigentlich ein gesundes Kollektiv, das sich an einer relativ unwirtlichen Umgebung aussetzt. Das gibt die gleichen Veränderungen wie bei Leuten, die zum Beispiel schon sehr kritisch krank sind. Und das können wir aber natürlich eben an den kritisch kranken Leuten nicht so gut untersuchen. Hingegen unserem gesunden Kollektiv, das dann hoffentlich nicht zu krank wird, können wir das untersuchen.
Was man ja schon weiss, es gibt einfach Kopfweh dort oben, oder? Das weiss man schon.
Ja, nur wenn man zu schnell schaut oder zu viel trinkt. Also wenn man sich einigermaßen an die Regeln hält, dann sollte sich das Kopfweh in Grenzen halten. Aber es gibt sicher einen oder anderen Tag, der für jeden von uns streng wird.
Aha. Jetzt ist es nicht die erste solche Expedition, der hat es angetönt. Es ist, glaube ich, schon die vierte in dieser Art. Aber bis jetzt hat man offenbar noch zu wenig herausgefunden. Oder was sind denn so ganz konkrete Fragen, die ihr jetzt noch habt, die ihr möchtet wissen nach diesen 3-4 Wochen?
Also ein steilkonkretes Projekt ist die Untersuchung von der Lunge. Man weiss, dass zwar selten, aber es gibt ein sogenanntes Lungenödem. Man weiss immer noch nicht ganz genau, warum das das eigentlich gibt. Wir haben gewisse Hinweise und wie gesagt, haben wir jetzt kleinere, tragbare Lungenultraschallgeräte, wo wir jetzt das nochmal untersuchen können. Es ist viel sensitiver, viel feinere Untersuchungstechnik. Bis jetzt hat man eigentlich nur nach dem Ereignis können ein Röntgenbild machen oder ein Schichtröntgen und dann sagen, ja, es ist so gewesen. Jetzt könnten wir es live quasi am Berg verfolgen, wenn die Probleme auftreten.
Es sind etwas mehr als 40 Probandinnen und Probanden, die da mitkommen, die sich freiwillig diesen Untersuchungen stellen. Könnt ihr uns kurz erzählen, wie das denn so abläuft? Hat es da ein paar hundert Meter wieder ein Zelt, wo sie rein müssen, herlegen, dann wird Blut genommen? Oder wie läuft das ab konkret?
Es ist fast wie ein Postenlauf, aber immer auf der gleichen Höhe. Wir fangen eigentlich an, wir haben schon angefangen in Bern. Wir müssen einen Ausgangswert haben, das haben wir die letzten paar Wochen gemacht. Dann sind wir das erste Mal im Basislager, wo die Leute untersucht werden. Und dann im Hochlager 2 und im Hochlager 3, jeweils einen Tag, jede Gruppe. Also für uns Forscher gibt es etwa 8 Tage am Berg, wo man forscht und die Reste von der Zeit wird einfach hoch und runter gelaufen, wird normal bergsteigen. Aber an diesen Forschungstagen ist es effektiv so, dass die Leute einen Zeitplan haben, von morgen um 8 bis am Abend um 5, wo sie diverse Posten durchlaufen müssen. Ist auch akribisch organisiert. Zusammen mit den Bergführern ist dann doch da nicht viel rumliegen, sondern da müssen sie anliegen, strampeln, Blut geben.
Strampeln auf dieser Höhe noch?
Jawohl, wir nehmen so spezielle Testvelo mit, wo man bis auf 7000 Meter wird müssen trampen. Das wissen die Leute, wie es geht, das haben sie schon müssen und das werden wir auf verschiedenen Höhen auch nochmal machen.
Sehr interessant, was die Probandinnen und Probanden da eben mitmachen quasi. Habt ihr die einfach gefunden?
Ja, wir haben eine gewisse Erfahrung jetzt mit Probanden finden. Wir haben leider auch ein paar müssen absagen, aber insgesamt ist das sehr gut gegangen und wir sind auch froh, dass sich immer noch Leute finden lassen für so ein Abenteuer.
Es geht da um Höhenmedizin, aber kann da auch der Otto-Normalspaziergänger wie ich irgendwie profitieren? Gibt es da vielleicht dereinst irgendwie eine neuartige Kopfweh-Tabletten oder so? Oder was könnte so eine Erkenntnis sein, die mir auch etwas hilft?
Ja, ich glaube, die Erkenntnis ist die, dass wir gewisse Empfehlungen können abgeben können. Was soll man machen, was nicht? Was wir herausgefunden haben bis jetzt, ist ja, dass man nicht schnell durchlaufen sollte. Wir haben gewisse Veränderungen in vorherigen Expeditionen bei den Lungen, beim Blut, bei der Grinnung, bei Augenveränderungen können feststellen. Man ist heute nicht mehr so in der Forschung, dass sie etwas untersuchen können. Am nächsten Tag haben sie gerade eine neue Tablette auf den Markt und das ist ein bisschen zu einfach. Heute ist es ein bisschen komplizierter. Es geht darum, eine kleine Wissensforschung wieder zu haben, um zum Beispiel gute Empfehlungen können machen, wie die Leute zu Berg gehen. Und heute haben wir immer mehr Leute, die krank sind zum Beispiel, oder die nicht mehr so fit sind, die zu Berg gehen und die auch besser können zu beraten.
Das ist der Urs Hefti, Expeditionsleiter von dieser Sache am Himlung Himal, diesem Forschungsprojekt. Nächste Woche also geht's dann los, was besitzen, alles schon gegangen ist und was unsere Probandin im Studio schon alles hat müssen prästieren. Das erzählt sie uns noch vor der Szene, da im Treffpunkt auf SRF 1. Und jetzt schauen wir noch kurz auf den Verkehr. gerade nochmal. Verkehrsinfo SRF von 9.30 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Affolten und in der Folge auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Die Verkehrssituation ist sich langsam am stabilisieren an diesem Dienstagvormittag.
Get me out of here. I'm waiting for the fog around this spooky little town to clear. All this time I've spent being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline. And all around me I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go back home, if I could go back home. If I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end, spending all our time trying to get back home again. Spotlight hitting me, or was I just some nightclub singer back in 1963 in the old part of Valencia on the coast of Spain, never tiring once of hearing songs about going home again. If I could go back home, if I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end, spending all our time trying to get back home again.
visto i modi, oh, e ich stieg noch nie so total verloren. Und es trifft, als wär ich zuerst mal eine Frau. Wir spielen das Spiel vom Verführen wie immer und freuen einander einfach mit seinem Herz. Ich schaue dich an und es wird gegen noch mehr schlimmer. In mir Raum und ein stechender Schmerz. Soll ich nicht? Sag ich, es wird Sterne, hört es in der Nacht. Oder ist es vorbei, was so mutig macht? Ein kleiner Schritt mehr, sie ist die Haut schwer verletzt. Oder wie neu geboren. Soll ich nicht? Sag ich, es wird Sterne, hört es in der Nacht. Oder ist es ein Traum, was so mutig macht? Ein kleiner Schritt mehr, wie ich die Haut schwer verletzt. Gegen Drachen
gehört. Seit 2 Jahren schon wird geplant für die grosse Forschungsexpedition am Himlung Himal, am 7000er im Himalaya-Massiv in Nepal. Wenn dort 80 Leute unterwegs sind, mit der Mission medizinische Tests zu machen, an mehr als 40 freiwillige Bergsteigerinnen und Bergsteiger, da ist eine davon, von diesen freiwilligen Bergsteigerinnen, die Brigitte Vogel, die jetzt bei uns auch im Studio ist, da im Treffpunkt auf SRF 1. Und für euch, Frau Vogel, hat es ja schon jetzt viel länger angefangen. Ihr habt ja schon einiges hinter euch, oder, als Probandin.
Das hat einerseits mal mit den Vortests zu tun, wo wir den ganzen Tag in Bern untersucht worden sind, vom Hirn übers Herz zu den Lungen, auch ein MRI vom Hirn, und das war natürlich eine generalstabsmässige Übung mit diesen Probanden, dass die das ganze Programm an einem Tag können durchlaufen konnten. Nur schon das war sehr interessant, um mitverfolgen und miterleben.
Interessant, aber wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, wenn das so einen ganzen Tag an einem herum untersucht wird, oder nicht?
Es ist so abwechslungsreich gewesen und immer etwas gelaufen, auch die sehr vielen Blutentnahmen. Durchs Staunen, wenn man im Gang gesessen ist und die anderen beobachtet hat, ist es manchmal sogar vorgekommen, dass man wieder eine Blutentnahme nach 10 Minuten verpasst hat, weil man einfach so abgelenkt gewesen ist.
Mhm. Aber das heisst, man muss ziemlich offen sein für so Sachen. Man kann nicht quasi schon eine Woche im Voraus Angst haben vor einer Blutentnahme, sonst dann kommt das nicht gut, oder?
Man muss, für die ganze Übung muss man natürlich sicher eine grosse Flexibilität an den Tag legen. Man muss auch auf unterschiedliche Situationen eingehen. Man muss auch Veränderungen akzeptieren. Wenn einmal etwas geplant ist und es kommt anders, dann ist es so.
Und so eine Angst, dass man plötzlich jetzt, also am Berg zum Beispiel, ein Problem hat, gesundheitlich, oder auch bei der Untersuchung, dass sie etwas finden, was eben negativ zum Beispiel wäre?
Das ist eigentlich im Moment noch kein Thema für jetzt daheim, aber selbstverständlich am Berg. Gesundheit, das ist ein wesentlicher Faktor. Es langt einige Tage Durchfall und dann ist der Körper einfach so geschwächt auf dieser Höhe, dass es schwierig ist, zum Weitermachen. Also Gesundheit ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, den ich im Auge behalten möchte, dass man keine Risiken eingeht, um dann Probleme überzukommen.
Ihr seid eben nicht allein unterwegs oder in einer kleinen Gruppe, sondern mit einem grossen Team, 80 Leute. Jetzt hättet ihr ja auch einfach in einer kleinen Gruppe so auf einem Berg rauf können, Natur geniessen. Jetzt seid ihr so eingebunden in ein grosses Projekt. Was ist da für euch die Herausforderung? Oder was ist eben der Vorteil, dass ihr jetzt so geht und nicht anders?
Für mich ist es das erste Mal, dass ich mit so einer riesengroßen Gruppe gehe. Für mich ist das auch eine Herausforderung. Es ist einerseits, dass man sich gegenseitig auch motivieren kann. Es ist sicher auch abwechslungsreich, wenn man mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten unterwegs ist. Man kann wieder viel kennenlernen, man kann sich austauschen, man kann auch von anderen Erfahrungen dann profitieren. Das ist sicher für mich auch ganz spannend.
Ihr seid natürlich nicht eine Anfängerin, sondern seid auch schon auf über 6'000 Meter oben gewesen. Jetzt der Himmel um Himmel ist 7'100 und noch etwas. Wie wichtig ist der Gipfel für euch?
Also ich glaube, wenn man so ein Projekt macht, schlussendlich ist der Gipfel trotzdem das Ziel. Selbstverständlich, der Weg dorthin ist auch interessant. Auch das gibt spannende Momente. Aber wenn man so etwas macht, ein Fernziel muss man im Auge behalten. Und das will, glaube ich, jeder verfolgen.
Aber vielleicht hat es der Forscher, der sagt, oh, Frau Vogel, können wir nicht auf den Gipfel lassen. Das wäre die Möglichkeit, die passieren kann, oder?
Und da bin ich jetzt natürlich überzeugt davon, die gute Betreuung, die wir haben mit dem Forschungsprojekt, dass man da auch darauf aufmerksam gemacht wird, jetzt sind Grenzen erreicht, jetzt muss man aufhören und das muss man natürlich auch akzeptieren.
Jetzt haben wir vorhin gehört, Brigitte Vogel, ihr werdet nicht nur untersucht, sondern ihr müsst irgendwie auf 6'000 oder 7'000 Meter Höhe auch noch auf einen Velotrainer aufsteigen und euch quasi kaputt strampeln. Wie ist es mit dem? Hättet ihr euch da irgendwie können vorbereiten drauf, schon mental?
Ja, mental probiert man sich darauf vorzubereiten und körperlich hat man sich sicher auch darauf vorbereitet. Und im Nachhinein, wenn man dann vielleicht Film sieht von dieser Übung, fragt man sich, könnte man das nicht auch ein bisschen schneller laufen lassen, den Film? Aber es ist tatsächlich so, dass einfach die Leistung auf dieser Höhe, die ist absolut auf dem Minimum.
Aber genau, ihr werdet noch gefilmt, wenn ihr euch da quasi, Entschuldigung für den Ausdruck, aber auskotzt am Berg.
Das gehört bei dieser Übung dazu und das ist für uns eine Herausforderung. Das wissen wir, dass das auf uns zukommt. Aber wie es dann genau rauskommt, das wird sich zeigen. Und im Nachhinein sind wir dann sicher ganz um viel erfahrungsreicher.
Wir drücken auf jeden Fall alle Däume, die wir haben, dass es gut kommt. Merci vielmals, Brigitte Vogel. Sie ist eine von diesen Probandinnen und Probanden, die mitmachen bei diesem Forschungsprojekt am Himlung Himal. Nächste Woche geht es los Richtung Nepal. Nicht nur die ganzen Voruntersuchungen sind schon gemacht, auch punkto Logistik und Transport ist schon ganz viel gegangen. Wir probieren dann nach den 10 Nachrichten zu telefonieren, rauf in das Basislager auf 5'000 Meter, um zu schauen, wie die Situation dort ist.
She came to me one morning, one lonely Sunday. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. She asked me name my said the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I begged her, give me horses to trample down my enemy. So eager was my passion to devour this waste of life. Is meant to animals, so easy to begin and yet impossible to end. For she, the mother of all men, did counsel me so wisely. Then I feared to walk alone again and asked if she would stay. Said and filled my heart with life. There
us having spoke, she turned away. And though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black comb disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find you hard each time I think upon that pretty day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her at your prize and say hello.
Des palais, palais des fêtes et des congrès. Et ceux qui passent un peu trop vite par le zénith, par le zénith. Salut les champions du spectacle de la génération compacte. Bonne sur la pente du top 50, du top 50. Star qui rit, star qui pleure, star qui vit, star qui meurt. Enfant de l'imaginaire et du hasard, on a tous un pied. La pluie vers le grand prêtre qui bénit toute une foule qui croit en lui à Bercy, Saint Bercy. Star qui rit, star qui pleure, star qui vit, star qui meurt, enfant de chapiteaux dans un ouragan de bravo pour Mozart, prince des idoles, devenu roi de rock'n'roll.
Vor 10 auf SRF 1, in dem Treffpunkt, wo wir es von dieser grossen Forschungsexpedition haben, die von nächster Woche an Richtung Nepal unterwegs ist, mit dem Ziel, mit dem Gipfel am Himlung Himal. Und ich habe es vorhin gesagt, in etwa 20 Minuten telefonieren wir, probieren wir zu telefonieren direkt ins Basislager, wo der logistische Leiter schon ist, schon im Einsatz ist seit einer Zeit, mit dem Kari Kobler. Und wir haben jetzt vorhin hier im Studio über das Basislager ein bisschen geredet, über den Luxus, den man heutzutage hat, zum Teil auch hat beim Bergsteigen. Urs Hefti, Expeditionsleiter. Das Leben in diesem Basislager, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eigentlich wie hier? Man hat ein iPad dabei, man kann die Zeitung lesen, die wird einem aufgebracht jeden Tag oder so Sachen. Wie sieht das aus dort oben?
Ja, also effektiv ein paar iPads haben wir dabei. Wir haben auch sonst etwa 25 Computer dabei. Wir haben probiert, ein Lager zu machen, wo man gewisse Annehmlichkeiten hat. Insbesondere auch, dass wir die Leute mit zu Hause mal Kontakt aufnehmen können. Aber natürlich hat man nicht alles, ist eigentlich das Ziel, dass man jeden Luxus, den man da bei uns hat, kann mitnehmen. Aber gewisse Sachen, wie zum Beispiel eine rechte Kaffeemaschine, das hat es also dabei.
Also Kaffeemaschinen werden von den Sherpas oder den Mulesler aufgeschleppt?
Ja, das sind natürlich aber einfache, wie man noch von früher kennt, also nicht mit Strom. Aber doch einen rechten Kaffee, nach viel Pulverkaffee muss man auch mal zwischendrin etwas Stärkeres haben. Das ist doch im Gepäck.
Apropos etwas Stärkeres, wir kennen es zum Teil von diesen Basislagern am Mount Everest, wo schon kleine Städte geworden mit Bars und allem. Sieht es dort ähnlich aus am Himmel und Himmel?
Nein, nicht ganz. Wir haben auch noch keinen Teppich in der Zelt, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nein, wir sind eigentlich noch recht auf dem Boden geblieben, aber für uns ist natürlich schon das Ziel, wir haben viele Freiwillige, die einen grossen Aufwand betreiben und da möchten wir mindestens auch, sagen wir, auf der Ernährungsseite alle Luxus leisten, wo man können. Das ist aber zum Beispiel einfach viel Ketchup und Mayonnaise. Das ist wichtig. Ein paar Geschmäcker, die es kennen. Ein paar Goodies, dass gut gekocht wird, dass sie können genug verschiedene Sachen trinken. Ich denke, das ist ganz entscheidend.
Gut. Also, am Punkt Essen, ist auf jeden Fall gesorgt dort oben. Es klingt gar nicht so entbehrungsreich in dem Sinn. Also, man kann sich wirklich gut gehen schon heutzutage.
Also bis auf die Basislager, denke ich, muss es einigermaßen ordentlich sein. Ja, muss sich auch zwischendrin können waschen, obwohl gerade jetzt haben wir noch kein Wasser im Basislager, jetzt müssen wir noch eine Leitung legen. Das ist mit dieser Klimaveränderung ist das immer wieder so neue Sachen, die man erst gerade herausgefunden hat. Aber natürlich möchte man im Basislager, dass die Leute zufrieden sind, dass sie nachher motiviert sind, den Berg hochzusteigen. Und es ist natürlich nachher sehr, sehr streng. Ab höhe Basislager muss man selber kochen, muss selber das Wasser schmelzen für eine Tasse Tee. Das geht sehr lang, ist sehr aufwendig. Und von dem her ist es schön, wenn man sich zwischendrin mal wie die Hei fühlen auf etwa knapp 5'000 Meter.
Also beim Aufstieg nimmt der Luxus nachher wirklich ziemlich rapid ab. Die Luft wird dünner und der Luxus nimmt ab.
Es nimmt alles ab, es nimmt auch den Appetit ab und ja, dort müssen die Leute dann selber schauen.
Probandin Brigitte Vogel, die mitgeht, die sich untersuchen lässt, was ist etwas für euch, was ihr unbedingt mitnehmen wollt, was ihr euch nicht nehmen aus dem Alltag?
Es klingt jetzt vielleicht ganz pragmatisch, aber ich nehme Landjäger mit.
Genug Landjäger.
Für mich ist vor allem am Berg, dass der Geschmack im Mund zwischendurch wieder mal etwas überkommt, wo man auch sich gewöhnt ist, wo man weiss, da freut man sich drauf. Und man verliert ja eigentlich nur Kalorien auf dieser Höhe. Und darum ist es auch wichtig, dass man wieder mal zwischendurch so ein Freudeli hat.
Wenn der Expeditionsleiter das dann zulässt und nicht sagt, das sei Topping?
Nein, so ein Landjäger oder eine Glarner-Pastete, die kann man schon mitnehmen. Aber bei allem anderen werden wir dann ein bisschen kritischer.
Muss man einfach berücksichtigen bei den Bluttests. Okay, gut. Wir wollen jetzt aber nachher telefonieren, etwa 10 Minuten ins Basislager, um zu schauen, was euch dort oben in ein paar Tagen erwartet.
Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves Mambo tonight.
Papa loves Mambo.
He goes to, she goes fro.
He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Having that fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves Mambo.
Mambo, Papa.
Mama loves Mambo.
Mambo, Mama.
Don't play the rumba and don't play the samba,
'cause Papa loves the Mambo tonight.
Sad and lonely, 'cause a girl in college has stolen your heart. And so my estimation of the situation is I bet you can't stand being apart. Listen, son, you gotta find a sense of perspective. Ain't no use you burying your head in the sand. Although I kinda like your revolutionary spirit, you know you gotta fall for your love.
Stuart, Live the Life of SRF.
SRF 1.
In rund 10 Tagen geht es also los mit der grossen Forschungsexpedition am Himlung Himal. Aber der logistische Leiter, der ist schon jetzt unterwegs. Am Samstag noch hat der Kari Kobler im Internet geschrieben, er sei auf dem Weg ins Basislager. Und er schreibt da, wir sind heute 35 Sherpas und 21 Maulesel begegnet. Andere sind ebenfalls noch unterwegs. Mittlerweile ist er angekommen auf 5000 Meter und wir probieren auf zu telefonieren in das Basislager von dieser grossen Forschungsexpedition am Himlung Himal. Gerade als nächstes, da im Treffpunkt auf SRF 1, am Mikrofon Stefan Kohler.
Try to get a date. My boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, boss, I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called the congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues.
Weiss ich genau, jetzt ist es Zeit für mich. nicht mein Typ. Rackenbrat und Birkenstock, auf Fach zu Haare habe ich keinen Bock. Bis deine Tafel, wo ist allein? Batiktücher, Apfelkern, beim Umarmen tu schon gern. Bei Rasieren liegt nicht drin, für mich geht's
endlich frei, na na.
Sicher nicht mein.
Minuten ab 10 Uhr auf SRF 1. Ihr hört den Treffpunkt. Er war schon mehrere Mal auf dem Mount Everest oben, der Bergführer Kari Kobler. Jetzt bei der grossen Forschungsexpedition am Himlung Himal in Nepal, da ist seine Funktion die vom logistischen Leiter. Und seit kurzem ist er oben, der Kari Kobler, im Basislager oben auf knapp 5000 Meter über Meer, dort, wo die ersten Forschungsteilnehmer auch eintreffen, in rund 2 Wochen. Und unsere Leitung via Satellitentelefon, die steht offenbar. Kari Kobler, guten Tag.
Guten Morgen aus Nepal, aus dem Basislager vom Himlung Himal.
Kari Kobler, ein Basislager für so eine grosse Forschungsexpedition, wie sieht das aus im Moment? Ist das schon ein kleines Dorf dort oben?
Kann man sagen, es ist ein kleines Dorf, es stehen da schon 4 so grosse Kuppelzelte und nachher etwa 10 andere grosse Nepali-Zelte oben. Und wir haben für etwa gesamthaft, für etwa 25 grosse Zelte, haben wir bereits Plattformen gemacht.
Also schon sehr viel transportiert worden. Auch wie lange laufen denn die Vorbereitungen, die logistischen Vorbereitungen schon dort?
Also da in Nepal schon über einen Monat, aber natürlich eigentlich schon viel länger, weil so etwas braucht natürlich sehr, sehr grosse Vorbereitungszeit. Also das Ganze läuft vielleicht etwa ein Jahr, aber seit etwa einem Monat sind wir da mit dem Zug auf transportieren.
Ich habe vorhin euren Blog-Eintrag zitiert vom Samstag, wo ihr eben schreibt, ihr seid einen Haufen Mauleseln begegnet und Sherpas, die Material auf transportieren. Jetzt eine Laienfrage, heisst das Transportieren mit Helikopter geht gar nicht dort?
Es ginge schon, aber es ist natürlich einfach sehr, sehr teuer. Wir haben bis jetzt 73 Mauleseln und 35 Träger verbraucht bis da oben und haben, glaube ich, noch kommt die Hälfte da, also es braucht noch einiges mehr.
Also das heisst, auch die zum Teil sehr wertvollen, komplexen technischen Geräte, die werden mit Mauleseln dort aufgeschleppt auf das Basislager?
Ja, dank dem, dass die Forscher die so gut verpackt haben, können wir die mit Mauleseln aufbringen. Ein einziges Gepäckstück, das ist so eine Gefriertruhe, die müssen wir mit dem Helikopter rauffliegen. Weil das Risiko, die an diesen Orten da durchzubringen, es geht zum Teil so in Fels rein, kaune Wegli. Und dass dort irgendetwas könnte passieren, ist das Risiko einfach zu gross.
Wir haben es vorhin ein bisschen vom Alltagsleben in diesem Basislager hier in der Sendung. Wie sieht es im Moment aus mit Wasser? Habt ihr da schon können irgendwie Wasser organisieren, dass ihr da genug habt?
Eben, Wasser haben wir eigentlich genug, aber wir müssen alles herentragen. Es gibt immer so einen Worst Case. Es gibt eine einfache Lösung. Das wäre die mit einer 2500 Meter langen Wasserschlauch, den sind wir jetzt gerade am Herbringen. Dann müsste einfach die ganze Zeit laufen, dass es nicht gefrieren kann. Und wenn aber das nicht sollte funktionieren, würden wir etwa 8 Träger engagieren und die würden dann vom Gletscher unten rauf Wasser raufträgen, eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag. Im Moment sind sie etwa das dritte hoch, wo für die jetzt da sind, wir sind etwa 25 bereits da im Baslager Wasser raufbringen.
Jetzt ein Thema, das hier in der Sendung bei unseren Studiogästen immer wieder ist gekommen, ist das Wetter. Wie sieht es im Moment aus bei euch, Kari Kober? Und habt ihr schon irgendwie herausfinden, wie es so die nächsten 4-5 Wochen aussieht, dort am Himmel und Himmel?
Also, die nächsten 4-5 Wochen ist es sicher schön Wetter. Zur allgemeinen Beruhigung von diesen Studiogästen. Mit dem Test hat uns da gute Hoffnungen gemacht, aber nein, Spass beiseite. Die ersten Tage, wo ich aufgelaufen bin, super schönes Wetter gehabt. Also, am Nachmittag hat es unten innen mal so ein bisschen getötzt. Jetzt in den letzten 2 Tagen haben wir nur in der Nacht innen manchmal schon ein bisschen Niederschlag gehabt. Aber jetzt sieht eigentlich heute sieht es wieder gut aus und Meteor-Test Bern hat uns mitgeteilt, dass wir ab morgen noch ein bisschen Wind haben und dann übermorgen sehr schönes und Wetter soll sein mit sehr wenig Wind, was eigentlich entscheidend ist in dieser Höhe.
Also, aber Sie sollen gleich Windjacke und Regenjacke mitnehmen, he? Sagen Sie das?
Zur Sicherheit würde ich auch empfehlen.
Gut, herzlichen Dank, Kari Kobler, direkt am Satellitentelefon im Basislager auf rund 5000 Meter in Nepal am Himlong Himal. Euch noch gute Vorbereitung und merci für das Gespräch.
Merci vielmal, bis später.
Genau, wir hören den Kari Kober und die ganzen Leute übrigens auf der Expedition, der immer wieder hier auf Radio SRF 1 ab dem 30. September, wenn es dann so zu gerechtem losgeht. Und hier im Treffpunkt wollen wir jetzt in den nächsten paar Minuten noch ein bisschen fragen, ja, wie ist es eigentlich mit dem Risiko und den Gefahren? Was macht man, wenn Leute, zum Beispiel Probandinnen und Probanden, wenn es denen plötzlich sollte schlechter gehen und sie vielleicht nicht mehr auf den Gipfel raufkommen? Wie wird das gehandhabt bei dieser Expedition? Antworten in den nächsten paar Minuten hier auf SRF 1.
Yeah. place. Nothing mattered but the way you caught me in your stare. We were walking, we were talking, we were laughing about the state of our lives. How our fates brought us together as the moon was rising in your eyes.
Treffpunkt auf SRF 1 heute über eine, ja, man kann schon sagen, ein bisschen verrückte Forschungsexpedition im Himalaya-Gebiet in Nepal am Himlung Himal. Seit 200 Jahren schon laufen die Vorbereitungen für diese Expedition. Zuvorderst bei mir natürlich der Urs Hefti, der Expeditionsleiter. Er ist Gebirgsarzt unter anderem und unser Studiogast heute Morgen. Urs Hefti, wir haben es schon gesagt, viel Ungewissen so bei dieser ganzen Geschichte. Und ein grosses Thema ist natürlich Gesundheit. Jetzt hart ist es ja sowieso für die Leute, die da mitkommen, die sich testen lassen. Aber dann eben, wir haben es auch schon gehört, werden sie noch belastet mit Leistungstests. Sie müssen auf einen Hometrainer auf 6000 Meter Höhe. Setzen Sie da nicht die Gesundheit von diesen Leuten ein bisschen aufs Spiel? Das ist ein Risiko, oder nicht?
Nein, das dürfen wir gar nicht heute. Wir müssen ja vor eine ethische Kommission gehen und das ist alles bewilligt. Es würde auch keinen Sinn machen. Wir tun ja relativ viel Aufwand betreiben, um die Leute an den Berg anzubringen. Es kostet auch recht viel Geld. Und da sind wir die Letzten, die interessiert sind, dass die Leute nicht auf den Gipfel hochkommen. Im Vordergrund steht natürlich sicher die Forschung, aber dass wir da Leute wieder verlieren unterwegs, das ist wirklich nicht in unserem Sinn.
Und ich habe gesehen, ihr habt hier Leute dabei, die also unabhängige Ärzte, die nichts mit dieser Forschung zu tun haben. Ihre Aufgabe ist nachher einfach zu sagen, die Person dürft ihr jetzt nicht mehr mitnehmen. Oder wie läuft die Zusammenarbeit?
Genau, wir sind absolute Anhänger von der Gewaltentrennung. Also sprich, ich als Expeditionsleiter habe vielleicht andere Wünsche und Hoffnungen als zum Beispiel Forscher. Wir haben zwei unabhängige Expeditionsärzte dabei, sogar eigentlich noch einen dritten. Wir haben da einen Lokalen, den wir vor ein paar Jahren mal ausbilden, einen lokalen nepalesischen Arzt dabei. Die sind für Gesundheit primär zuständig. Oder? Wir haben dann nicht, dass wir haben über 20 Töchter dabei, dass jeder ein bisschen rumtöchtelt, sondern wir haben wirklich ganz spezielle Expeditionsärzte. Wenn ein Proband ein Problem hat oder ein Forscher, dann kann er zu denen gehen und dann zum Beispiel der Expeditionsarzt sagt, die Probandin XY darf nicht weiter, dann haben wir das zu akzeptieren und können nicht daran rütteln.
Aber da kann es natürlich schon Zielkonflikte geben, wenn sie euch plötzlich die halbe 20 Probanden würde aus dem Verkehr ziehen. Das ist, dort kann es schon so ein bisschen Reibungen nachher geben, nehme ich an, zwischen euch.
Ja, wenn es gerade 20 würde rausnehmen, müssen wir doch mal miteinander reden. Aber schlussendlich, das sind erfahrene Leute, gute Freunde von uns, ganz erfahrene Töchter, die auch schon viele in den Bergen gewesen sind. Und dort, das tun wir natürlich respektieren.
Also Gesundheit ist das eine, nachher ich habe gesagt, 80 Leute sind unterwegs. Die gruppendynamischen Probleme, für jetzt das mal ein bisschen schön zu sagen, ist das andere, so eine grosse Gruppe mit ganz unterschiedlichen Personen aus unterschiedlichem Umfeld zusammenzuhalten, das ist auch eure Aufgabe.
Das ist auch unsere Aufgabe, ja. Das ist manchmal eine gewisse Schwierigkeit. Manchmal ist es ein totaler Horror. Aber wir sind jetzt seit 2 Jahren dran. Wir haben die Leute seit mehreren Monaten ausgewählt. Wir sind mit ihnen immer im ständigen Kontakt. Wir haben Untersuchungen gemacht mit ihnen. Wir probieren auch die Gruppen entsprechend zusammenzusetzen. Wir haben ganz angenehme Leute unterwegs jetzt hier am Berg dabei. Also das ist ganz wichtig, dass wir mit denen gut auskommen, dass wir sie offen informieren, ehrlich sind. Aber wir verlangen auch etwas. Und da gibt es sicher zwischen ihnen mal, da fallen halt ein bisschen Späh. Das ist einfach so miteinander zusammen. Wenn man das nicht akzeptieren kann, ist man in so einer Gruppe nicht am richtigen Ort. Dann soll man auf Kalymnos gehen baden.
Aber einfach heimschicken ist dann nachher schwierig, oder? Wie der Nachbar schwierig tut.
Ja, nein, da haben wir also auch, wenn jemand halt schwierig tut und sich nicht einordnen kann, muss man mit ihm reden. Aber grundsätzlich haben wir das Problem noch nie gehabt. Wir haben mehr Probleme, dass die Leute plötzlich überfordert sind mit dieser kargen Umwelt. Also wir haben auch schon jemanden gehabt, der einfach die Steillandschaft im Basislager nicht vertreibt hat und psychisch ein bisschen unter Druck gekommen ist. Dort muss man mit den Leuten reden. Dort schützen wir sie natürlich auch. Und wenn jemand heim will, der verheim, es ist ein Freiwilligungsunternehmen, da tun wir niemanden am Berg behalten, ist dann auch für die Gruppendynamik nicht so gut, wenn irgendjemand rumstresst und nervöselt.
Also, ihr habt auch Psychologen, die im schlimmsten Fall mit den Leuten ins Kreisli sitzen oder irgendwie mit denen reden, um was es wirklich geht, was das Problem ist.
Ja, primär bin ich ein extrem guter Psychologe. Genau. Und wir zuerst mal das müssen reden. Aber nein, wir sind von der Expeditionsleitung, wir haben den Kari am Berg, der schon sehr viel Erfahrung hat. Wir haben den erfahrenen Expeditionsleiter, erfahrene Expeditionsärzte und dann müssen wir miteinander das Problem probieren zu lösen. Und ich glaube, dann braucht man nicht noch speziell einen Psychologen am Berg. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel.
Und eine letzte Frage zu den Probandinnen und Probanden zu den Freiwilligen, die mitkommen. Die haben die ausgewählt. Sind das alles wirklich ganz, ganz kerngesunde Leute? Oder hat es vielleicht auch Leute, die eben noch irgendwie ein Päckchen Zigaretten brauchen am Berg zum Beispiel?
Ja, unter den Probanden eigentlich nicht. Die haben wir relativ genau angeschaut. Jetzt gerade Rauchen ist für uns das Kriterium, um jemanden nicht mit am Berg nehmen. Aber das ist mehr wegen der Untersuchung von der Lunge, wo wir etwas Spezielles nachweisen wollen. Das würde unsere Resultate verfälschen. Aber grundsätzlich sind es recht gesunde Leute. Es sind auch eher die Leute, die sich halt anmelden für das Unternehmen. Wir haben es auch angeschaut und gewisse haben wir effektiv müssen leider von der Expedition verabschieden, weil sie unsere Kriterien nicht erfüllt haben.
Das ist der Urs Hefti, Expeditionsleiter von dieser Forschungsexpedition am Himlung Himal. Ob die Expedition gelingt übrigens und wie es abläuft mit Kopfweh und gesundheitlichen Schwierigkeiten in der Höhe, das könnt ihr hier am Radio verfolgen. SRF 1 begleitet die Expedition. Was und wie wir euch da berichten, das erzählt unser Reporter Tommy Dettwiler noch selber in dieser Sendung «Vor den Elfen» hier im Treffpunkt.
Je rentre enfin de mon gala bien fatigué. Viens mon amour, allez change-moi les idées. Fais-moi l'artiste, joue-moi le clown. Fais-moi l'artiste, chante-moi Prosper Youpla. César avec un drap sur ton épaule, Sarah Bernard, tu bois un peu, Dieu que c'est drôle. Fais-moi l'artiste, joue-moi le clown. Fais-moi l'artiste, alors et chante-moi Blue Moon. Dans la vie, je on aura rempli le dernier cendrier, tu poseras ta tête au creux de l'oreiller, et j'aurai le plus beau spectacle du monde. Tu me joueras jusqu'au petit jour l'artiste de l'amour. La 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 la. Thank you.
Stefanie Heinzmann auf SRF 1, This Old Heart of Mine. Und wir schauen kurz auf den Verkehr, wobei der Verkehr, bei dem gibt es im Moment gar nicht zu viel zu sagen, zum Glück. Verkehrsinfo SRF 1 von 10.31 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über grössere Störungen vor. Hoffentlich keine grösseren Störungen gibt es ja bei dieser Expedition am Himlung Himal, der grossen Forschungsexpedition, wo von nächster Woche an oder übernächste Woche an 80 Leute unterwegs sind auf 7000 Meter über Meer, um ganz viele Sachen herauszufinden in Sachen Höhenmedizin. Und die Frage, was das eigentlich alles genau bringt. Das haben wir jetzt so gemerkt bei Mails von euch, SRF1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel im Mail vom Ueli Graf aus Thun. Was bringt das eigentlich eben einem gewöhnlichen Bürger, der unten bleibt, der nicht bis auf 7000 Meter hochgeht? Vielleicht die Frage nochmal an Expeditionsleiter Urs Hefti. Die Experimente, die Untersuchungen in Höhe, was könnte das uns gewöhnlichen Leuten bringen später mal?
Ja gut, Forschung besteht primär aus Neugier und man will Neues herausfinden und der Rückschluss, der einfache, man forscht etwas und findet gerade etwas aus, was die Weltmenschheit bewegt, das ist einfach heute nicht mehr möglich, es ist zu kompliziert. Wir möchten gewisse kleine Schritte vorwärts kommen im Verständnis von der Höhenkrankheit, weil immer mehr Leute in die Höhe gehen, aber jetzt, dass man gerade eben heute etwas forscht und morgen schon etwas auf den Markt bringen kann, das ist einfach zu schnell, das ist zu kurzfristig. Forschung muss auch sogar Misserfolg drin haben, sonst ist es keine gute Forschung mehr.
Aber vielleicht habt ihr ein Beispiel von der vorderen Expeditionen. Es hat ja schon mal so ähnliche Expeditionen gegeben, ich glaube nicht ganz so hoch rauf, aber immerhin. Hat es da Erkenntnisse gegeben, wo man kann sagen, einmal, das ist etwas, was wir wirklich konkret herausgefunden haben?
Ja, zum Beispiel nach wie vor, dass man eben nicht schnell zu hoch gehen, sonst wird man krank, dass man auch ohne Medikamente in die Höhe gehen kann. Sehr viele Leute nehmen einfach immer Medikamente, wenn sie in die Höhe gehen. Das möchten wir eigentlich nicht, dass das die Leute nehmen. Und wir können anweisen, dass es nicht nötig ist, dass man prophylaktisch Medikamente einnimmt, um hohe Berge zu besteigen.
Gut, das gibt nachher also mögliche Empfehlungen für künftige, aber auch zum Wandern, auch wenn man nicht so hoch rausgeht. Jetzt im Zusammenhang mit was bringt es eigentlich, kommt natürlich auch gegen die Frage vom Finanzieren. Und da hat eben der Ueli Graf auch einen kritischen Satz geschrieben. Er schreibt nämlich, hoffentlich werden da nicht öffentliche Gelder verbraten. Ist eine teure Geschichte. Ich habe es gesagt, alle, die mitgehen, zahlen 10'000 Franken. Wie wird das Projekt sonst finanziert?
Ja, dann muss der Herr Graf keine Angst haben, dass öffentliche Gelder verbraucht werden. Wir zahlen das alle selber, wir Forscher, wir Probanden. Wir zahlen alle unsere Reise selber. Und für die Forschung haben wir Sponsoren gefunden. Die Angst, dass immer irgendjemand etwas noch zahlen und beisteuern muss, das überrascht mich immer wieder ein bisschen. Grundsätzlich wird sehr viel von der öffentlichen Hand zahlt. Wir, die dort gehen, sind sogar auch alles Steuerzahler. Sogar wenn da ein Franken zwei wird ausgegeben werden für die Forschung, wäre das nicht so dramatisch. Und ich kann alle beruhigen, es werden keine Krankenkassenprämien wegen dieser Forschungsexpedition umgehen.
Und dann noch andere kritische Frage, tut mir leid, Herr Hefti, zum Schluss müsst ihr noch schnell herhaben. Andere kritische Frage von Richard Heimann aus Genf. Er hat wahrscheinlich das Bild vor Augen auch vom Mount Everest, wo ganze Haufen Abfall nachher bleibt liegen in diesen Lager. Der hat ganz viel müssen aufschleppen. Wie hat er das gelöst?
Ja, das ist natürlich ein absoluter Grundsatz, den wir schon seit Jahren pflegen. Also bei uns bleibt nie etwas liegen. Man probiert natürlich auch auf die Ökologie zu schauen. Wir nehmen nicht unnötiges Zeugs mit, auch wenn nicht sehr viel Material ankommt. Wir brauchen sehr viele lokale Produkte, gerade beim Essen. Wir engagieren lokale Leute. Dort sind wir natürlich heute auf State of the Art von nachhaltiger Möglichkeiten von so einer Expedition, was grundsätzlich in der Reisebranche überhaupt möglich ist, probieren wir zu machen.
Gut, danke vielmals, Urs Hefti, Expeditionsleiter. Ich wünsche viel Erfolg, gutes Wetter. Merci, dass ihr hier im Studio seid.
Vielen herzlichen Dank.
Und die Probandin, die mitgeht, Brigitte Vogel, sie bleibt noch schnell ein paar Minuten da und erzählt uns, was sie alles mitnimmt auf die 3-4-wöchige Expedition in Nepal. Don't try to feed me with kind of completely meaningless thoughtfulness. It's been nothing but pain and permanent rain. I've been falling down on my face. Oh, don't try to laugh with me. My photograph will be bitterness, emptiness. Just because. It's
should I cry for? Don't try to light up my day, 'cause this brightness wouldn't stay anyway. She's been kind.
Herbstferien stehen vor der Tür und da gibt es solche, die haben Badeferien gebucht in der Südsee, andere gehen ein bisschen in die Berge, Wanderferien irgendwie in einem Hotel in den Bündner Bergen und da gibt es eben auch noch solche wie unser Studiogast, wie Brigitte Vogel. Sie hat eine Forschungsexpedition bucht, sozusagen 4 Wochen lang im Himalaya-Massiv in Nepal, am Himlung Himal, ist sie unterwegs und sie lässt sich auch noch täglich fast untersuchen von diesen Ärzten und Forschern, die auch mitkommen bei dieser grossen Forschungsexpedition, die in etwa 10 Tagen startet. Brigitte Vogel, das sind spezielle Herbstferien, die ihr da gebucht habt.
Ja, speziell vor allem auch in der Vorbereitung, Gepäck etc. Wenn man sich einmal das ganze Material bereitlegt und dann muss überlegen, wie bringe ich das jetzt in den Hund, den 10-Liter-Sack rein. Man ist limitiert auf 30 Kilo. Selbstverständlich, der Kari Kobler sagt immer, wir nehmen sowieso zu viel mit. Und das ist sehr wahrscheinlich auch ein bisschen die Sicherheit, die man einbauen will. Das ist sehr viel Zeit, die auch in Anspruch nimmt. Und man muss sich da auch eingrenzen können, was man alles mitnimmt.
Wie macht ihr das? Ein 110-Liter-Sack füllen? Wie macht ihr das? Euch da einschränken? Wie viele Kleider mitnehmen? Wie viele Schuhe? Was nehme ich mit da? Bücher und so? Schwierige Aufgabe.
Das ist sehr schwierig. Wir haben mindestens die Möglichkeit, dass wir im Basislager waschen können, wenn dann das klappt mit dem Wasser. Und sonst muss man dann natürlich auch auf die Situation eingehen. Alle anderen rundum haben auch die gleichen Bedingungen. Und wenn man schon mal in einer SAC-Hütte übernachtet hat, weiss man, dass halt nicht immer alles nach dem Deo schmeckt.
Ihr wisst, was auf euch zukommt in den nächsten paar Wochen. Wenn ihr es noch nicht genau gewusst habt, wisst ihr es jetzt nach dieser Sendung, die wir vom Expeditionsleiter Urs Hefti auch gehört haben, wie das abläuft. Wie ist das? Träumt ihr jetzt schon von dem? Habt ihr da Respekt, vielleicht auch ein bisschen Angst, was da alles auf euch zukommt?
Also gesunder Respekt braucht selbstverständlich und das Kribbeln ist natürlich da. Also manchmal kommt es mir vor, wie in der 3. Klasse vor einer 2-tägigen Schulreise. Und also die Nervosität steigt natürlich unheimlich. Und ich bin froh, wenn es dann endlich mal am Flughafen losgeht, dass man da die Schweiz hinter sich lassen kann. Auch wenn man vielleicht noch etwas vergessen hat, einzupacken. Man muss flexibel sein, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Und dann stellt man sich auf die Situation ein. Wichtig ist, dass es jetzt bald losgeht.
Und was sagen die Leute in eurem Umfeld? Wahrscheinlich schon die spinnt ein bisschen, oder?
Also das hört man natürlich sicher jetzt auch nach der Sendung. Wir haben jetzt wieder mehr Hintergrundinformationen bekommen. Aber es hat einen Haufen Leute, die so Reisen machen. Man muss Freude haben an der ganzen Sache. Man muss Grenzen dann auch, natürlich auch sehen, die man machen kann. Und dass der eine oder andere sagt, ich hätte einen Flick-up. Mit dem kann man leben.
Brigitte Vogel, merci vielmals, dass ihr im Studio war und erzählt habt. Und ich hoffe doch und ich wünsche euch, dass ihr den Himlung Himal in etwa, wie lange ist es, in 3-4 Wochen erreicht habt.
Wir freuen uns darauf. Merci vielmals.
Danke vielmals. Das ist der Treffpunkt auf SRF 1 über die Forschungsexpedition in Nepal und was ihr hier am Radio gehört davon. Das sagen wir euch in etwa 10 Minuten nach den nächsten 2 Platten. Zuerst Supertramp, Give a Little Bit.
Bye. Die Venus von Pümplitz geht durch die Strasse, leicht und flüchtig wie ein Gas. So unerreichbar hoch. Bockstössige Himbeerbuben, scheuch und brav wie Schaf, schön föhnfrisiert, kommen die Ubertänzung nach. Und die Spargel wachsen in Blut, jung morgen. Die Sonne kommt, es wird langsam warm. Sie hat mehr als 100 Kinder. Und jeden Frühling gibt's ein neues. Hat Kirche Fenster, Augen auf. Und macht sie dazu bei jedem Kuss. Und wenn sie lachen, werden Berge zu Staub. Und jedes Zeichen hat ihr Herz wird weich. Die Venus von Bümplitz ist schön.
Morgen in einer Woche also fliegt der Grossteil von dieser Schweizer Forschungsexpedition los, Richtung Himalaya, Richtung Himlung, Himal in Nepal. Mit dabei ein Haufen Forscher, Ärzte und freiwillige Testpersonen mit dem Ziel, eben medizinische Untersuchungen zu machen, herauszufinden, wie das Hirn, Lungen und Herz funktionieren, dort oben unter ständigem Sauerstoffmangel. Mit dabei und ein Mikrofon, nämlich das Mikrofon von unserem Reporter Tommy Dettwiler, er, der die Expedition für SRF 1 begleitet und auch hier auf dem Sender regelmässig darüber berichtet.
SRF 1 im ewigen Eis vom Himalaya. 80 Schweizer am Himlung Himmel.
Ja, Tommy Dettwiler, ist das Radiomikrofon auch schon unterwegs mit Maulesle und Sherpas oder kannst du die Ausrüstung noch allein tragen?
Ja, es ist so, das Eis ist auch schon in Nepal, ist auch schon im Basislager, ein Aufnahmegerät mit Mikrofon und eins habe ich bei mir, weil ich ja noch Töne aufnehme für eine grosse Reportage nach nach dieser Expedition. Genau.
Jetzt ist auch das Radio dabei, bei dieser verrückten Sache, kann man sagen. Und jetzt nehme ich an, bei so extremen Situationen, wo man Kopfweh hat und unter Stress ist, ist jetzt der Mann vom Radio nicht gerade die Person, die man noch darauf gewartet hat. Wie gehst du mit dem um?
Also es ist nur erstaunlich. Ich habe Erfahrung, es ist die dritte grosse Höhenexpedition, wo ich mitmache. Und es hat eigentlich noch nie ein Problem gehabt. Es braucht vielleicht aber auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl. Wenn dann jemand im Zelt liegt und man merkt, es geht sehr schlecht, dann geht man nicht mit dem Mikrofon noch fragen, geht es dir wirklich schlecht. Aber im Grossen und Ganzen muss ich sagen, die Leute, die sind kooperativ, die machen eigentlich gerne mit. Manchmal streiten sie sich sogar darum, wer etwas darf sagen. Und ich bin ja nicht der einzige Journalist. Auch ein Team vom Magazin Geo tut jetzt die Expedition auf der Himmel mit begleiten. Also die gewöhnen sich da schon dran.
Aber die Journalisten werden nicht untersucht. Gibt es oder gibt es Blutentnahmen auch bei dir, je nachdem?
Nein, das möchte ich nicht noch auf mich nehmen, das muss ich ehrlich zugeben. Also ich denke, ich habe genug zu tun mit all diesen Sachen, die ich jetzt hier fürs Radio mache. Bergsteigen muss man auch noch.
Aber genau, wir müssen noch aufklettern am Schluss, weil der Gipfel ist auch das Ziel für das Radio, oder?
Ich sage einmal, das Ziel hat man. Und das Ziel setzt man sich, um es vielleicht zu erreichen. Wenn es dann nicht geht, dann geht es nicht. Ich habe schon am Piccolini vor 4 Jahren, habe ich auch im zweiten Höhenlager müssen hören. Mhm. Wir hätten weiter oben keinen Empfang gehabt. Wir schauen dann. Wir lassen es mal offen, unbelastet dran. Ist, glaube ich, die richtige Strategie.
Also wir hoffen, dass das Radio nicht zurückgeschickt wird von den Ärzten. Was ist echt technisch alles möglich dort oben? Handyempfang hat es, glaube ich, nicht, oder?
Handyempfang habe ich gerade vorher noch vom Kari Kobler, der jetzt im Basislager ist, gehört. Hat man noch 2 Tage nach Kathmandu. Nachher ist Handyempfang fertig. Wir werden umstellen ab dann auf Satellitenempfang. Wir werden können mailen, wir werden können telefonieren mit diesen Satellitentelefon. Wir werden sogar Bilder können schicken. Nicht ganz in einer so einer guten Auflösung, wie man sich das vielleicht gewöhnt ist, aber immerhin. Also es sollte eigentlich alles funktionieren, aber das ist so auf dieser Höhe. Ganz sicher ist man nicht. Es ist auch spannend.
Die Forschungsexpedition am Himmlung Himmel ging wieder Thema, also hier auf SRF 1 von übernächste Woche an, ging am Montag, Mittwoch und Freitagmorgen am 10 vor 8 bis zum Gipfel. Hoffentlich hören wir von unserem Reporter vor Ort am Berg von Tommy Dettwiler. Und dir alles Gute.
Danke vielmals.
Und ihr findet zusätzliche Informationen bei uns auf der Webseite zu diesem Projekt srf1.ch.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Einen guten Dienstagvormittag mit SRF 1. Jetzt schauen wir kurz auf den Verkehr vor den Elfen. Auf der Schiene gibt es ein Problem.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.